return now to the scripture that we were looking at the end of the last session.
Wir greifen zunächst die Bibelstelle auf, mit der wir unsere vergangene Lehreinheit abschlossen, Offenbarung 12, 11. Und sie haben ihn überwunden durch das Blut des Lammes und das Wort ihres Zeugnisses, und sie haben ihr Leben, ihre Seele, nicht geliebt bis zum Tod. Ich erklärte beim letzten Mal, dass wir diese Aussage folgendermaßen praktisch in unserem Leben anwenden können. Wir überwinden Satan, wenn wir persönlich darüber Zeugnis geben, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut. Diese Aussage enthält drei Elemente: das Wort, das Blut und unser Zeugnis. Unser Zeugnis ist das Büschel Ysop, mit dem wir das Blut aus dem Becken in unser Heim bringen. Es liegt auf der Hand, dass wir wissen müssen, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut, wenn wir darüber Zeugnis geben wollen, was das Blut dem Wort zufolge für uns tut. Aus diesem Grund werden wir uns nun in dieser letzten Lehreinheit damit befassen, was das Blut Jesu den Aussagen des Wortes Gottes zufolge für uns tut. Ich denke, wir sollten dabei so vorgehen, dass ihr selbst praktisch mitmachen könnt. Es war wirklich großartig, wie ihr immer und immer wieder geduldig da gesessen seid und all den Lehreinheiten zugehört habt. Aber es ist noch viel besser, wenn ihr selbst aktiv mitmachen könnt. Wir werden sehen, ob wir euch in dieser Lehreinheit noch mehr mit einbeziehen können. Am Ende eurer Themenübersicht findet ihr eine Liste mit 7 Dingen, die das Blut für uns oder in uns tut. Ich persönlich glaube, dass diese 7 Dinge gewissermaßen definitiven Charakter haben. Wenn man sie hat, hat man auch die zentrale Wahrheit über das Blut. Das Blut wurde also nicht nur 7-mal vergossen, sondern es wirkt auch auf 7-fältige Art und Weise. Der erste Punkt auf dieser Liste ist die Erlösung. Das Wort erlösen bedeutet wie auslösen, im Grunde zurückkaufen. Wir hatten uns durch unsere Sünde an Satan verkauft. Wir wurden auf Satans Sklavenmarkt zum Kauf angeboten. Jesus ging auf den Sklavenmarkt und bezahlte den Preis, der erforderlich war, um uns aus der Hand Satans auszulösen. Das ist Erlösung. Sehen wir uns dazu Epheser 1, 17 an. Das ist einer dieser unwahrscheinlich langen Sätze des Paulus, mit dem wir uns nicht zur Gänze beschäftigen werden. Hier heißt es: In ihm, also Jesus, haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben also die Erlösung durch das Blut Jesu, vorausgesetzt, wir sind in Christus. Versteht ihr? Wir müssen in Christus sein, um die Erlösung zu haben. Als nächstes eine Passage, die wir uns schon mehrmals angesehen haben, aber es schadet sicher nicht, sie noch einmal zu lesen. 1. Petrus 1, 18 bis 19. Denn ihr wisst, und es ist natürlich sehr wichtig, dass ihr das wisst, aber ich muss sagen, dass unzählige bekennende Christen das nicht wissen. Denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken, das vollkommene, ein für allemal ausreichende und endgültige Opfer, dessen Blut uns erlöst. In einem Atemzug mit diesen Bibelstellen möchte ich noch Psalm 107,2 nennen. Das würde vielleicht nicht jeder tun, ich schon. Psalm 107, Vers 2. So sollen sagen die Erlösten des Herrn, die er aus der Hand des Feindes erlöst hat. Wer ist der Feind? Satan. Was müssen wir tun, sofern wir erlöst sind? Wir sollen, wie es hier heißt, so sagen. Das ist also unser Zeugnis. Also sagen wir es. Diesmal machen wir es ganz persönlich. Ich spreche es euch das erste Mal vor und ihr sprecht mir beim zweiten Mal nach. Mein persönliches Zeugnis lautet: Durch das Blut Jesu bin ich aus der Hand Satans erlöst worden. Ich war in der Hand Satans, ich bin nicht mehr in seiner Hand. Ich bin aus seiner Hand erlöst worden. Sprecht mir bitte einmal nach, Und beim zweiten Mal sagen wir es dann gemeinsam. Das ist nicht nur eine Gruppenübung, sondern etwas, das eine gewaltige geistliche Bedeutung hat. Es kann sich nachhaltig auf den Rest deines Lebens auswirken. Deine Zeugen sind nicht nur die paar Leute hier im Raum, sondern die himmlischen Heerscharen. Ich spreche es euch vor und ihr sprecht es mir nach. Durch das Blut Jesu bin ich aus der Hand Satans erlöst worden. Nun gemeinsam. Durch das Blut Jesu bin ich aus der Hand Satans erlöst worden. Das war das Büschel Isop, das das Blut hierher holte, wo wir sind. Der zweite Punkt auf unserer Liste ist Reinigung. Hierzu zunächst 1. Johannes 1,7. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er, Jesus, im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Die drei Verben dieses Verses stehen in der Verlaufsform der Gegenwart. Es ist wichtig, das zu wissen. Wenn wir kontinuierlich im Licht wandeln, haben wir kontinuierlich Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns kontinuierlich von jeder Sünde. Es ist sehr wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass diese Verlaufsform eine Bedingung in sich birgt. Wenn wir kontinuierlich und gehorsam im Licht des Wortes Gottes wandeln, ist das erste Resultat, dass wir Gemeinschaft miteinander haben. Wenn wir nicht im Licht wandeln, werden wir auch keine Gemeinschaft haben. Und wenn wir keine Gemeinschaft haben, wandeln wir nicht im Licht. Doch wenn wir im Licht wandeln und Gemeinschaft haben, hält uns das Blut Jesu kontinuierlich, also fortwährend, rein. Alle Verben stehen in der Verlaufsform der Gegenwart. Es wäre nicht fair, euch diese Aussage nahezubringen, ohne gleichzeitig die damit zusammenhängenden Bedingungen zu nennen. Das wäre also mein persönliches Zeugnis. Wenn ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu jetzt und fortwährend von jeder Sünde. Ich sage, reinigt mich das Blut Jesu jetzt, weil ich immer an eine Aussage glaube, die für das Hier und Jetzt gilt und nicht nur allgemeiner Natur ist. Das gilt mir hier und jetzt, aber es ist auch etwas Kontinuierliches. Diese beiden Aspekte vereine ich in meinem persönlichen Zeugnis. Die ostafrikanische Sprache Swahili, mit der ich mich beschäftigt habe, ich würde nicht sagen, dass ich sie richtig gelernt habe, aber diese Sprache kennt eine spezielle Zeitform, die etwas beschreibt, das vollendet und dauerhaft ist. In dem bekannten Lied »Das Blut Jesu reinigt uns von jeder Sünde« singen sie Damu ya Jesu. Wenn ihr Arabisch kennt, wisst ihr, dass das das Blut Jesu ist. Hu safisha. Safisha heißt reinigen. Hu heißt, dass etwas vollständig und total geschieht. Damu ya Jesu, hu safisha, kabisa. Kabisa heißt total, absolut. Das habe ich nie vergessen, weil es das so hervorragend ausdrückt. Ihr müsst euch also etwas vorstellen, das kontinuierlich und vollendet ist. Nun mein persönliches Zeugnis, beim zweiten Mal könnt ihr mitsprechen. Wenn ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu jetzt und fortwährend von jeder Sünde. Sprecht mir nun bitte nach. Wenn ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu jetzt und fortwährend von jeder Sünde. Nun sagen wir es gemeinsam. Es ist nicht ganz einfach, aber haltet euch an mich. Wenn ich im Licht wandle, reinigt mich das Blut Jesu jetzt und fortwährend von jeder Sünde. Es gibt einen wunderbaren Kommentar dazu, wenn man das so nennen kann, in Psalm 51, dem großen Bußpsalm, den David schrieb, nachdem er von seiner Sünde des Ehebruchs und des Mordes überführt worden war. Wir haben nicht die Zeit, ihn ganz zu lesen, aber das ist einer der schönsten Psalmen überhaupt. Ich denke, wir alle täten gut daran, diesen Psalm von Zeit zu Zeit als unser eigenes Gebet zu lesen. Ich halte sehr viel davon, die Psalmen zu meinen eigenen Gebeten zu machen. Ich lese sie nicht einfach nur, sondern ich spreche sie als meine eigenen Gebete. In Vers 9 sagt David, entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Ihr seht, dass David hier vom Hyssop spricht. Was impliziert der Hyssop? Der Hyssop bringt das Blut dorthin, wo ich bin. Dies ist also eine prophetische Vorschau darauf, dass man durch das Blut gereinigt wird. Ich denke, es wäre gut, diesen Vers gemeinsam zu lesen. Und machen wir daraus ein Gebet, nicht nur ein paar Worte, die man so nachspricht. Entsündige mich mit Hyssop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Ist das nicht herrlich? Der nächste Punkt auf unserer Liste ist Rechtfertigung. Das Wort Rechtfertigung ist in gewisser Hinsicht ein ermüdender theologischer Begriff, der nicht immer sofort offenbart, was eigentlich gemeint ist. Wir werden uns zunächst diesen Begriff ansehen und dann werde ich versuchen, euch zu verdeutlichen, was ich unter Rechtfertigung verstehe. Wir lesen Römer 5, 9. Das Grundthema des Römerbriefs, eines Briefs, der mich wirklich begeistert, ist Gerechtigkeit. Schon viele Jahrhunderte zuvor hatte Hiob die Frage gestellt, wie kann ein Mensch vor Gott gerecht sein? Und der Römerbrief ist Gottes Antwort. Das Leitthema des Römerbriefs ist Gerechtigkeit. Wenn du dich für Gerechtigkeit interessierst, wirst du dich auch für den Römerbrief interessieren. Wenn du dich nicht für den Römerbrief interessierst, hast du auch kein Interesse an Gerechtigkeit. Jesus sagte, gesegnet sind die, die hungern und dürsten nach Gerechtigkeit. Nicht nach Segnungen, nicht nach Heilungen, nicht nach Wohlstand. Du kannst nach all diesen Dingen hungern und dürsten, ohne dabei gesegnet zu werden. Doch wenn du nach Gerechtigkeit hungerst und dürstest, wirst du auch gesegnet werden. Und wenn ihr nach Gerechtigkeit hungert und dürstet, dann werdet ihr früher oder später euch mit dem Römerbrief befassen müssen. Römer 5, 7. Vielmehr nun, da wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt sind, werden wir durch ihn vom Zorn gerettet werden. Wodurch sind wir gerechtfertigt worden? Durch sein Blut. Sowohl im Hebräischen als auch im Griechischen gibt es ein Wort, das mit gerecht im doppelten Sinn des Wortes übersetzt wird. Das hebräische Wort lautet Tzadik, das griechische lautet Dikaios. Im Englischen übersetzt man dieses Wort entweder mit just, gerecht, oder mit righteous, gerecht. Es ist ein und dasselbe Wort. Im Englischen wird zwischen just und righteous unterschieden. Bei dem Wort just denken wir an gerecht im Sinne von Recht und Schiedsspruch, also an eine Art Rechtsbegriff. Bei righteous denken wir eher an gerecht im Sinne einer charakterlichen Tugend oder Verhaltensweise. Doch die Sprache der Bibel kennt diese Unterscheidung nicht. Sie spricht eigentlich nur einfach nur davon, dass wir durch das Blut Jesu gerechtfertigt, also gerecht gemacht worden sind. Dieses Wort, das hier mit gerechtfertigt wiedergegeben wird, hat noch viele andere verwandte Bedeutungen. Ich schreibe sie euch kurz an. Die erste Bedeutung ist rein rechtlich. Jemand ist gerechtfertigt im Sinne von freigesprochen. Du hast vor Gericht gestanden, wurdest aber freigesprochen. Das ist die frohe Botschaft. Stellt euch vor, wie sich jemand fühlt, der des Mordes angeklagt ist und dann freigesprochen wird. Versucht mal, euch das zu vergegenwärtigen, und ihr solltet überglücklich sein. Die zweite Bedeutung lautet nicht schuldig. Die dritte lautet für gerecht erachtet oder gehalten werden. Viele Leute hören an diesem Punkt auf, aber ich versichere euch, dass die volle Bedeutung dieses Worts noch mehr in sich birgt. Es bedeutet zudem, dass du gerecht gemacht wirst. Das Blut Jesu ist nicht nur der Grund, dass du für gerecht erachtet wirst, es macht dich gerecht. Die nächste Bedeutung ist gerechtfertigt. Das ist nur eine andere Formulierung des eben Gesagten. Gerechtfertigt heißt, ich bin so, als hätte ich nie gesündigt, weil ich mit der Gerechtigkeit Christi gerecht gemacht worden bin, die keine sündhafte Vergangenheit hat, auf der kein Schatten der Schuld liegt, und gegen die Satan nichts, aber auch wirklich nichts vorbringen kann. Erinnert ihr euch an den Tausch am Kreuz, den wir in früheren Lehreinheiten untersuchten? Jesus wurde mit unserer Sündhaftigkeit zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Indem du mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht wirst, wirst du gerechtfertigt. Du kannst sagen, es ist so, als hätte ich nie gesündigt. Es bleibt keine Schuld bestehen. Du hast kein Problem mehr mit der Vergangenheit. Alles ist getilgt. Hier nun mein persönliches Zeugnis. Ich nehme die Langversion. Je mehr ich davon ausspreche, desto besser fühle ich mich. Durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, freigesprochen, nicht schuldig, für gerecht erachtet, gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Das ist mein Zeugnis, so kommt das Blut in mein Leben. Ich sag's nochmal vor und dann bitte ich euch, es mir nachzusprechen. Durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, freigesprochen, nicht schuldig, für gerecht erachtet, gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Okay? Sprecht mir nun nach und beim zweiten Mal sagen wir es wieder gemeinsam. Durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, freigesprochen, nicht schuldig, für gerecht erachtet, gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Nun alle gemeinsam. Durch das Blut Jesu bin ich gerechtfertigt, freigesprochen, nicht schuldig, für gerecht erachtet, gerecht gemacht, so als hätte ich nie gesündigt. Preis dem Herrn. Ich hoffe, ihr fühlt euch nun besser. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist Heiligung. Hebräer 13, 12. Heiligung ist auch so ein schwieriges Wort, aber es steht ja im direkten Zusammenhang mit dem Wort heilig. Heiligung oder Heiligen heißt einfach nur heilig machen. Heiligen heißt heilig machen. In Hebräer 13, 12 heißt es, darum hat auch Jesus, um das Volk durch sein eigenes Blut zu heiligen, außerhalb des Todes gelitten. Da er ein Sündopfer war, das nicht innerhalb des Bezirks, des Wohnbereichs, des Volkes Gottes geopfert werden konnte, ging Jesus vor das Stadttor hinaus. Um mich selbst heilig zu machen, muss ich das richtige Zeugnis abgeben. Und mein Zeugnis lautet, durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, für Gott abgesondert, heilig gemacht und getrennt von allem Bösen. Denn Heiligung umfasst stets Absonderung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mir den genauen Wortlaut merken kann, aber ich versuche es nochmal. Hört bitte zu, denn das nächste Mal müsst ihr es selbst sagen. Durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, für Gott abgesondert, heilig gemacht und getrennt von allem Bösen. Zwischen allem Bösen und mir steht das Blut Jesu. Nun, seid ihr bereit? Sprecht mir zunächst einmal nach. Durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, für Gott abgesondert, heilig gemacht und getrennt von allem Bösen. Nun gemeinsam. Durch das Blut Jesu bin ich geheiligt, für Gott abgesondert, heilig gemacht und getrennt von allem Bösen. Amen. Danke, Herr. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist Leben. Worin liegt das Leben allen Fleisches, erinnert ihr euch? Im Blut. Als Jesus seine Seele ausschüttete, schüttete er sein Leben aus. Wie ich es verstehe, wurde dadurch das Leben Gottes im Universum freigesetzt. Ich denke, niemand kann ermessen, was das in seiner ganzen Tragweite bedeutet. Sehen wir uns hier zu Johannes 6, 53 folgende an. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich. Erinnert ihr euch, ich sagte, es heißt entweder wahrlich oder wahrlich, wahrlich. Die eindringlichsten Aussagen beginnen mit wahrlich, wahrlich. Und das ist eine davon. Sie hat oberste Priorität. Und sie lautet, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht das Fleisch des Sohnes des Menschen esst und sein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch selbst. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben, und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Viermal sagt Johannes in diesem Kapitel, ich werde ihn auferwecken. Vergesst nicht, dass unsere Erlösung erst mit der Auferstehung komplett sein wird. Sie wird durch die Auferstehung vollendet. In Philipper 3 sagt Paulus, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei. Das ist sehr wichtig, denn wir haben den Eindruck gewonnen, als wäre unser Körper nicht so wichtig. Doch Gott sieht das ganz anders. Er sagt, unser Körper ist sehr wichtig. Er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Er ist wunderbar und herrlich gemacht. Gott wird unseren Körper nicht im Zustand der Verwesung belassen. Er wird ihn auferwecken. Und zwar in einer Herrlichkeit wie die des Körpers Jesu. Die Erlösung kommt mit der Auferstehung zur Vollendung und zu ihrer letztendlichen Erfüllung. Merkt euch Johannes 6 ein und schlagt kurz Römer 8 auf. Das ist sehr wichtig, denn ich stelle fest, dass viele Christen die Bedeutung der Auferstehung nicht zu verstehen scheinen. Römer 8, 18, folgende. Ich fühle mich wirklich frei hier bei euch. Wir haben uns inzwischen so gut kennengelernt, dass ich in der Bibel hin und her springen kann, ohne dass ich mich dafür entschuldigen muss. Und deswegen gehen wir jetzt zu Römer 8, 18 und lesen diese Passage. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll bei der Auferstehung. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wann werden die Söhne Gottes offenbar werden? Bei der Auferstehung. Die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf. Die Schöpfung ist voll gespannter Erwartung. Die Bäume, die Meere, die Flüsse, die Berge, sie alle warten darauf. Es ist schon etwas Außergewöhnliches, dass die ganze Schöpfung begeistert ist, ein Großteil des Leibes Christi hingegen nicht. Vers 20, denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen worden, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat, auf Hoffnung hin. Die ganze Schöpfung leidet wegen der Sünde des Menschen. Vor der Sünde des Menschen gab es weder Dornen noch Disteln, weder Tod noch Verfall. Vers 21, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Nicht nur wir werden in Herrlichkeit hineinkommen, sondern auch die ganze Schöpfung. Aber Gott hat diese Reihenfolge festgelegt. Die Schöpfung kommt erst hinein, nachdem wir hineingekommen sind. Und deshalb fragt uns die Schöpfung, Leute, warum seid ihr so langsam? Warum seid ihr nicht begeistert? Warum tut ihr nicht, was notwendig ist, um das Ende der Zeit herbeizuführen? Vers 22, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammenseufzt und zusammen in Geburtswehen liegt bis jetzt. Bei fast allem, worüber Paulus sagt, wir wissen, wissen die meisten Christen unserer Zeit nichts. Ich garantiere euch, dass einige von euch das bislang auch nicht wussten. Habt ihr gewusst, dass die ganze Schöpfung in Geburtswehen liegt und worauf wartet? Auf die Offenbarung der Söhne Gottes, die Geburt einer neuen Zeit und die Befreiung von Verfall und Verderblichkeit. Dann sagt Paulus, und auch das gilt nicht für viele Charismatiker, nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in uns selbst. Damit ist Fürbitte gemeint. Und erwarten sehnlichst die Adoption, die Erlösung unseres Leibes. Habt ihr diesen Schlusssatz gehört? Alles, was Paulus in Römer 8 schreibt, hängt mit der Erlösung des Leibes, der Auferstehung, zusammen. Und all das wird erst bei der Auferstehung geschehen. Zurück zu Johannes 6. Hier sagt Jesus viermal über den Gläubigen, ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist Teil der Erlösung. Johannes 6, 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Nicht wird haben, sondern hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag, denn mein Fleisch ist wahre Speise und mein Blut ist wahrer Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt in mir und ich in ihm. Auch hier stehen die Verben wieder in der Verlaufsform der Gegenwart. Wer kontinuierlich mein Fleisch isst und kontinuierlich mein Blut trinkt, bleibt kontinuierlich in mir und ich in ihm. Es wird ohne jeden Zweifel deutlich, dass der Herr es für etwas außerordentlich Wichtiges hält, sein Fleisch zu essen und sein Blut zu trinken. Ich bin nicht die oberste Autorität in diesen Dingen, glaube jedoch ganz fest, dass er hier vom Abendmahl spricht. Nun, wenn Nedra hier so vor mir sitzt, denke ich zwangsläufig in Arabisch. Und ich lebte ja eine Zeit lang mit arabischen Christen in einer arabischen Stadt und immer, wenn sie Abendmahl feiern wollten, sagten sie auf Arabisch, lasst uns das Blut Jesu trinken. Ich will damit sagen, dass diese arabischen Christen diese Angelegenheit im richtigen Licht sahen. Das Blut Jesu trinken ist Abendmahl feiern. Irgendwie haben wir die Einstellung, der Gedanke, Blut zu trinken, gefällt mir gar nicht. Ich brauchte Jahre, um mit dieser Aussage zurechtzukommen. Um ewiges Leben zu haben, müssen wir sein Blut trinken und sein Fleisch essen. Worin liegt das Leben? Im Blut. Wenn du das Leben willst, musst du das Blut in der Praxis anwenden. Ich sage nicht, das sei die einzige Möglichkeit, das Blut anzuwenden, denn ich habe euch ja auch beigebracht, wie man es durch das persönliche Zeugnis anwendet. Doch mir persönlich ist das sehr wichtig geworden. Aufgrund der Aussage des Paulus in 1. Korinther 11 über die Kommunion, dies tut, so oft ihr es tut, zu meinem Gedächtnis, machen sich die Plymouth-Brüder über andere Denominationen lustig. Sie sagen, die meisten Gemeinden würden stattdessen sagen, dies tut, so selten ihr es tut. Das gilt nicht für die liturgisch geprägten Kirchen, wie die Episkopalkirche, die Lutheranische Kirche und andere. Ich schätze das sehr. Mir die schönsten Gottesdienste, an denen ich je teilgenommen habe, waren liturgische Abendmahlsgottesdienste, weil man dabei an dieser Tatsache des Abendmahls festhält. Ich sage es noch einmal. Ruth und ich möchte nicht, dass alle anderen so werden wie wir. Wenn wir euch erzählen, was wir tun, sagen wir damit nicht, ihr sollt dasselbe tun. Bitte versteht das richtig. Wir sind vor einigen Jahren zu der Erkenntnis gelangt, dass wir viel zu selten Abendmahl feiern. Deshalb hatte ich als Priester meines Hauses die Freiheit zu sagen, dass wir von nun an jeden Tag Abendmahl feiern. Wir tun das jeden Tag, früh am Morgen, in unserer Zeit mit dem Herrn. Wir beschließen diese Zeit immer, indem wir gemeinsam das Brot und den Wein nehmen. Ich sage nicht, jeder Christ solle das tun. Ich sage nur, dass ich dankbar dafür bin, dass wir es tun. Wenn wir das auf einmal nicht mehr täten, hätten Ruth und ich das Gefühl, als würde uns etwas im Leben fehlen. Wisst ihr, eins ist vom Psychologischen her interessant. Jeden Tag, wenn wir Abendmahl feiern, sage ich, wir nehmen dieses Brot als dein Fleisch, Herr, und diesen Wein als dein Blut. Lange Zeit tat ich mich ungemein schwer, nicht dein kostbares Blut zu sagen. Natürlich halte ich das Blut Jesu für kostbar, aber seht ihr, welche Gefahr darin liegt? Ich wollte das Abendmahl religiös machen. Versteht ihr? Ich glaube, dass wir uns von allem Religiösen wegkommen müssen, dass wir uns davon fernhalten sollen. Und deshalb tun wir es jetzt, wenn wir Abendmahl feiern, machen wir es sehr schlicht, sehr konkret. Und ich sage, Herr, wir tun das zu deinem Gedenken, wir verkündigen deinen Tod. Es ist etwas Herrliches, in einer Stadt wie Jerusalem, wo 98% der Menschen nicht an den Tod Jesu glauben, den Tod Jesu zu verkündigen. Und dann sage ich, wir nehmen dieses Brot als dein Fleisch und diesen Wein als dein Blut. Ich möchte das niemand Speziellem hier unter uns nahelegen. Ich sage nur, dass wir uns das Leben, das im Blut liegt, nicht annähernd so oft holen, wie wir es nötig hätten. Ruth wies mich auf etwas sehr Wichtiges hin, denn ich halte mich beim Abendmahl an die Worte des Paulus. Wir verkündigen deinen Tod, bis du kommst. Jeden Morgen erinnern wir uns damit an zwei Dinge, an das Kreuz und an die Wiederkunft Jesu. Es gibt keinen Tag, den wir nicht damit beginnen würden, uns an diese Dinge zu erinnern. Jemand sagte einmal über das Abendmahl, es würde einen aus dem Bereich des Zeitlichen herausheben. Im Abendmahl hat man nur das Kreuz als Vergangenheit und die Wiederkunft als Zukunft. Man feiert das Abendmahl zum Gedenken an das Kreuz, bis er wiederkommt. Ich möchte damit niemanden veranlassen, Dinge nun auf einmal anders zu handhaben, aber ich möchte euch dazu anspornen, darüber nachzudenken, ob ihr euch wirklich das Leben holt, das im Blut ist. Machen wir nun weiter. Der nächste Punkt auf unserer Liste ist vielleicht etwas überraschend. Es ist der Punkt Fürbitte. Das finden wir in Hebräer 12, 24. Die Dame hier vorne erinnert mich gerade daran, dass wir die persönliche Anwendung des letzten Punktes vergessen haben. Nun, um ganz ehrlich zu sein, habe ich dieses spezielle persönliche Zeugnis unter Bezugnahme auf Offenbarung 12, 11 noch nie so gelehrt. Das ist also quasi ein Experiment. Nun, überlegen wir uns doch mal, was wir hier sagen könnten. Herr Jesus, im Glauben empfangen wir dein Fleisch als wahre Speise und dein Blut als wahren Trank. Könnt ihr das sagen? Ich habe das noch nie zuvor so formuliert. Ich sage es noch einmal und mache es diesmal ganz persönlich. Diesmal sprechen wir direkt den Herrn an. Ich sage es noch einmal vor. Herr Jesus, im Glauben empfangen wir dein Fleisch als wahre Speise und dein Blut als wahren Trank und in ihnen dein göttliches, ewiges Leben. Ist das okay so? Hierbei können wir alle etwas lernen. Konzentriert euch nun auf Jesus. Lasst nicht zu, dass ich dabei zwischen dem Herrn und euch stehe. Und nun sprecht mir nach. Herr Jesus, im Glauben empfangen wir dein Fleisch als wahre Speise und dein Blut als wahren Trank. Und in ihnen empfangen wir dein Leben, göttliches, ewiges, immerwährendes Leben. Ich bin gespannt, ob wir das nochmal sagen können. Wir werden es versuchen. Ihr könnt diesmal mit mir mitsprechen. Bitte denkt daran, dass wir zum Herrn sprechen und dass dabei Ehrfurcht vonnöten ist. Herr Jesus, im Glauben empfangen wir dein Fleisch als wahre Speise und dein Blut als wahren Trank. Und in ihnen empfangen wir dein Leben, göttliches, ewiges, immerwährendes Leben. Amen. Danke, dass du mich daran erinnert hast. Nun jedoch zum nächsten Punkt, Fürbitte, Hebräer 12. Wir lesen ab Vers 22. Der Vers beginnt mit einer Vergangenheitsform. Es heißt nicht, ihr werdet kommen, sondern ihr seid gekommen. Im Geiste seid ihr bereits dort. Im Fleisch sitzt ihr hier, doch im Geist seid ihr in einer anderen Welt. Hier heißt es, sondern ihr seid gekommen zum Berg Zion und zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, und zu Myriaden von Engeln, einer Festversammlung, und zu der Gemeinde der Erstgeborenen, das sind die Wiedergeborenen, die in den Himmeln angeschrieben sind, und zu Gott, dem Richter aller, und zu den Geistern der vollendeten Gerechten, womit meines Erachtens die Heiligen des Alten Testaments gemeint sind, und zu Jesus, dem Mittler eines neuen Bundes, und zum Blut der Besprengung, das besser redet als das Blut Abels. Der letzte Punkt in dieser Aufzählung ist das Blut der Besprengung oder das vergossene Blut Jesu, das besser für uns spricht als das Blut Abels. Wo wurde dieses Blut versprengt? Meiner Einschätzung nach kommt damit das Sinnbild des Hohepriesters zur Erfüllung. Er versprengte es 7-mal auf seinem Weg und dann versprengte er es auf der Deckplatte. Ich glaube, dass es so eine Deckplatte im Himmel gibt, die auch als Gnadenstuhl bezeichnet wird. Ich glaube, dass das Blut Jesu darauf versprengt wird. Und ich glaube, dass es genau das tut, was der Autor des Hebräerbriefs sagt, es spricht für uns. Es wird in dreierlei Hinsicht dem Blut Abels gegenübergestellt. Erstens, Abels Blut wurde gegen seinen Willen vergossen, Jesus vergoss sein Blut freiwillig. Zweitens, Abels Blut wurde auf Erden versprengt. Das Blut Jesu wurde im Himmel versprengt. Und Nummer 3, Abels Blut schreit nach Rache. Das Blut Jesu erbittet Vergebung. Gott sagte zu Kain, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her, wo du es vergossen hast. Genauso real, wie das Blut Abels nach Rache schreit, erbittet das Blut Jesu Vergebung und Gnade. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass das Blut Jesu kontinuierlich, Tag und Nacht, in der Gegenwart Gottes für uns eintritt. Im Jahr 1958 wäre ich in Kenia bei einem Autounfall fast ums Leben gekommen. Ich hatte keine Schuld. Ein Tanklastwagen hatte auf der Straße Öl verloren und mein Wagen schoss mit 90 km/h über eine 3 Meter hohe Böschung hinab. Der Wagen überschlug sich einmal in der Luft und landete mit laufendem Motor wieder auf den Rädern. Das Erstaunliche daran war, dass man damit noch wegfahren konnte. Wir waren zu dritt im Wagen. Meine erste Frau Lydia saß auf dem Beifahrersitz und ich saß am Steuer. Unsere kleine afrikanische Tochter Jessica war damals knapp 1 Jahr alt und lag in einer Tragetasche auf dem umgeklappten Rücksitz. Als ich wieder klar denken konnte, fand ich mich genau dort wieder und wusste, dass etwas Schreckliches geschehen war. Instinktiv öffnete man als erstes die Tür. Ich öffnete die Tür und wunderte mich, dass ich viel tiefer saß als sonst. Ich stellte später fest, dass der Fahrersitz beim Aufprall auf den Boden des Wagens hinabgedrückt worden war und dabei hatte ich mir 3 Rückenwirbel gebrochen, was mir eine Zeit lang gar nicht aufgefallen war. Doch das Erstaunlichste überhaupt war, dass unser kleines Baby nach vorne aus der Tragetasche geschleudert worden und auf dem Schalthebel gelandet war, aber dabei keinen Kratzer abbekommen hatte. Das war absolut erstaunlich. In diesem Wagen, in dem kleinen Morris Traveller, ist ja nicht mehr als eine Handbreit Platz zwischen dem Kopf und dem Dach des Wagens. Dennoch war meine erste Frau rückwärts aus dem Sitz neben mir geschleudert worden und landete zusammengekrümmt in der Tragetasche des Babys. Ihr Kopf war zwischen ihren Knien, abgesehen von ein paar Kratzern, war auch sie unverletzt. Nur ich war schwerer verletzt. Ich kletterte diese 3 Meter hohe Böschung hoch, hatte gewaltige Schmerzen im Rücken, aber ich schaffte es. Der Wagen hinter uns hat nicht einmal angehalten, denn wir waren so urplötzlich verschwunden, dass er unser Verschwinden gar nicht bemerkt hatte. Ich hielt den nächsten Wagen an. Darin saßen ein Mann und eine Frau. Die stammten aus Italien. Offenbar sprachen sie kein Englisch. Und ich wusste noch ein paar Brocken Italienisch aus der Zeit, als ich mit italienischen Kriegsgefangenen gearbeitet hatte. Die Frau stieg aus, schlug die Hände über den Kopf zusammen und sagte, Si sente malas. Er fühlt sich schlecht. Das war absolut richtig, aber es half mir nicht. Dieses Ehepaar konnte uns nicht helfen. Dann kam ein anderes Ehepaar vorbei, das uns half, und wir wurden in einem Auto in die nächste Stadt gebracht. Ich musste eine Zeit lang im Krankenhaus bleiben. Und mir kam es dabei vor, als wäre mein Geist irgendwie an die falsche Stelle verschoben worden. Ich weiß nicht, ob ich euch das vermitteln kann, ob ich das überhaupt ausdrücken kann. Er konnte nicht beten. Ich lag im Krankenhaus und wusste, dass ich Gebet brauchte, konnte aber nicht beten. In dieser Situation wurde es für mich sehr real, dass auch dann, wenn ich selbst nicht beten kann, das Blut Jesu für mich spricht, Tag und Nacht, unaufhörlich. Gleichgültig, ob wir schwach oder stark sind, ob wir richtig oder falsch liegen, das Blut spricht immer für uns und er bittet Gnade und Vergebung. Bevor wir nun zum letzten Punkt kommen, wollen wir auch hier wieder unser persönliches Zeugnis aussprechen. Ich habe das noch nie in der Öffentlichkeit mit einer Gruppe von Zuhörern gemacht. Ich gehe das selbst jetzt einen Schritt vorwärts. Nun also unser Zeugnis über das Blut Jesu, das für uns spricht. Ich denke, ich werde auch das wieder auf uns persönlich beziehen. Herr, ich danke dir dafür, dass ungeachtet, ob ich bete oder nicht, dein Blut im Himmel versprengt ist und für mich spricht und Gnade und Vergebung erbittet. Hört sich das gut an? Es hört sich hier gut an, doch wartet mal, bis ihr wieder in einer schwierigen Situation seid. Dann wird es euch sehr viel bedeuten. Ihr sprecht mir nun wieder nach. Ich habe die Worte nicht auswendig parat, aber ich tue mein Bestes. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Blut im Himmel versprengt ist und ungeachtet, ob ich bete oder nicht, für mich spricht und Gnade und Vergebung erbittet. Nochmal gemeinsam. Herr, ich danke dir dafür, dass dein Blut im Himmel versprengt ist und ungeachtet, ob ich bete oder nicht, für mich spricht und Gnade und Vergebung erbittet. Wir kommen nun zur letzten, der siebten Anwendung, die wir auch im Hebräerbrief finden, und zwar Freimütigkeit. Hebräer 10, Vers 19 bis 22. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben. Nun, das griechische Wort bedeutet eigentlich Redefreiheit. In den meisten modernen Übersetzungen steht Zuversicht. Wir haben völlige Zuversicht, völliges Vertrauen. Wir brauchen uns nicht zu schämen. Wir brauchen nicht ängstlich zu sein. Wir müssen jedoch voller Ehrfurcht sein. Durch das Blut Jesu haben wir völliges Vertrauen. Da wir nun, Brüder, durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, wo wurde das Blut versprengt? Auf der Deckplatte im heiligsten Ort im ganzen Universum, den er uns bereitet hat als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch. Wir haben demnach einen blutbesprengten Weg ins Allerheiligste. Und einen Hohepriester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten. Hinzutreten zum Heiligsten überhaupt, zur Deckplatte, zum Gnadenstuhl. Mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Das sind die vier Anforderungen an den wahren Anbeter. Vers 22, ein wahrhaftiges Herz, volle Gewissheit des Glaubens, die Herzen gereinigt vom bösen Gewissen und den Leib gewaschen mit reinem Wasser, dem reinen Wasser des Wortes Gottes, wie ich meine. Ich glaube auch, dass sich dies außerdem noch auf die Wassertaufe bezieht, aber darauf werden wir hier nicht näher eingehen. Somit haben wir durch das Blut Jesu die Kühnheit oder Freimütigkeit, in die unmittelbare Gegenwart Gottes, in den heiligsten Ort im ganzen Universum zu gehen. Das Blut Jesu spricht für uns. Wir haben auch einen Hohepriester über das Haus Gottes, der uns in der Gegenwart Gottes repräsentiert. Jesus. Gehen wir kurz zurück zu Hebräer 6, 19, wo es um die Hoffnung geht, die wir in Christus haben. Dort heißt es, diese Hoffnung haben wir als einen sicheren und festen Anker der Seele, der in das Innere des Vorhangs, also des zweiten Vorhangs, hineinreicht, wohin Jesus als Vorläufer für uns hineingegangen ist, der nach der Ordnung Melchisedeks hoher Priester in Ewigkeit geworden ist. Dort im Allerheiligsten spricht das versprengte Blut Jesu für uns. Wir haben einen blutbesprengten Weg hinein ins Allerheiligste und wir haben einen Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks, einen König und Priester in der unmittelbaren Gegenwart Gottes. Doch all das beruht auf dem Blut. Ohne das Blut Jesu gäbe es für uns keine Erlösung, keine Reinigung, keine Rechtfertigung, keine Heiligung, kein Leben, keine Fürbitte und keinen Zugang. All das hängt vom Blut Jesu ab. Wir dürfen das Blut nie gering achten oder unterschätzen. Ich wiederhole, was ich schon in der vorigen Lehreinheit sagte. Woran erkennt man den Unterschied zwischen seelisch und geistlich? Jeder, der sich zum Glauben an Christus bekennt, aber das Blut nicht ehrt, ist seelisch. Der seelische Mensch glaubt nicht an das Blut. Ja, er nimmt sogar Anstoß daran. Vielleicht seid ihr euch deshalb ein wenig unsicher. Das seelische Wesen findet einfach keinen Gefallen an der Aussage, wenn ihr nicht mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, so habt ihr kein Leben in euch. Aber es ist die Wahrheit. Kommen wir nun zu unserem Bekenntnis des letzten Aspekts der Freimütigkeit bzw. des Zugangs. Ich schlage euch folgendes Bekenntnis vor. Durch das Blut Jesu, das im Himmel versprengt ist, habe ich voll Vertrauen Zugang zur Gegenwart Gottes hinein ins Allerheiligste. Ich weiß nicht, ob wir überhaupt ermessen können, was wir da sagen. Es geht um den heiligsten Ort im ganzen Universum. Versuchen wir, es gemeinsam zu sagen. Durch das Blut Jesu habe ich Zugang zur Gegenwart Gottes hinein ins Allerheiligste. Oh, ich habe voll Vertrauen ausgelassen. Also nochmal. Durch das Blut Jesu habe ich voll Vertrauen Zugang zur Gegenwart Gottes hinein ins Allerheiligste. Amen. Ihr habt nun nach dieser Lehreinheit die Aufgabe, diese Liste noch einmal durchzugehen und für jeden einzelnen Punkt euer eigenes Bekenntnis, euer eigenes Zeugnis auszusprechen. Ich rate euch, dies im Rahmen einer Gebetszeit zu tun. Ihr nehmt euch hoffentlich jeden Tag Zeit zum Gebet, nehmt also diese Liste mit und sprecht in der Gegenwart Gottes das richtige Bekenntnis aus. Dadurch wendet ihr das Blut in eurem Leben an. Es wäre sehr gut, wenn das für euch eine gute Gewohnheit werden würde und ihr es lernt, das Blut in jeder Situation praktisch anzuwenden.